Alpin. Die Berge im Radio.
Normalerweise sind wir gemeinsam mit Ihnen auf den Bergen unterwegs. Diesmal wird unser Zugang zum Berg um eine Facette reicher. Es geht nicht nur auf den Berg hinauf, sondern zur Abwechslung auch einmal in den Berg hinein. Lassen Sie sich überraschen, nach ein paar Takten Musik. Im Studio begleitet Sie Judith Edler. Der Berg hatte für die Menschen früher eine völlig andere Bedeutung als für uns heute. Nicht zur Erholung stiegen unsere Vorfahren in die Berge, sondern nur, weil sie einen bestimmten Zweck verfolgt haben. Um zu jagen etwa oder um in ein anderes Tal zu gelangen, auf der Suche nach Weidegründen. Und viele waren in den Bergen unterwegs auf der Suche nach Erz. Schon in der Vorzeit nutzten die Jäger und Sammler auch in unseren Breiten oberflächliche Erzvorkommen. Zunächst vor allem zur Gewinnung von Kupfer. Die ersten Stollen wurden im Mittelalter in den Berg getrieben. Das war auch im ältesten Bergwerk Tirols so, in Philanders oberhalb vom Tinnetal bei Klausen.
Ja, du, fallen ins 2000 Jahre oder 3000 Jahre Geschichte. Es gibt auf ungefähr 1500 Meter gibt's einen Ausbiss, das heißt, dass Erz gesehen worden ist, dass so kleine Oder rausgekommen ist in die Oberfläche. Und dann haben sie es angefangen zu graben, von oben nach unten. Und da oben nach allem wieder gemäßt einen Querstollen innen geschlagen, damit sie das Erz wegbringen, Luft dazu bringen und das Wasser wegbringen. Und so ist einfach ungefähr um 1140 ist die erste Erwähnung gewesen, dass der Silberberg von Philanders in Kloster Neustift geschenkt worden ist. Und von dem weg weiß man, dass da allem so fast 1000 Jahre allem gearbeitet worden ist. Bis 1908 unter K&K hat es geheißen, es rentiert sich nicht mehr so viel. Dann hat man mehr oder weniger zugetan. Und bis 1945 noch ein bisschen mit 5 bis 8 Bergknappen noch ein bisschen Wartungsarbeiten gemacht, weil man gemeint hat, wenn es wieder losgeht, dass nicht alles verfallen ist. Ab 1945 ist es in Dornröschenschlaf gefallen, bis es die Prinzen von Kultur- und Museumsverein wieder wachgeküsst haben, 1997. Und jetzt haben wir noch bald 20 Jahre, wo wir es wieder besuchen und betreiben in dem Sinn.
Robert Gruber ist der Präsident des Kultur- und Museumsvereins Philanders, der mit jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit das Bergwerk wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Er führt uns über die alten Knappen und Erzwege hinauf zum Elisabethstollen und hinein durch enge Stollen und Schächte in den Berg.
Also so ein Seitenstollen, da geht es drinnen nur mal 60 Meter, so ein Schacht da oben. Der hat keinen Ausgang, da haben wir noch keinen Ausgang gefunden. Wissen wir nicht, wieso der Schacht überhaupt existiert. Entweder er ist einfach gleich zu, unten oder irgendwie zugeschüttet worden. Aber klar, wie im Sicht haben sie es nicht gemacht. Der hat schon irgendwann einmal eine Bedeutung gehabt. Ganz ein toller kleiner Stollen. Geschrammt. Auf der Seite, in der Mitte auch ein bisschen breiter für die Achseln. Ja. Und sonst nicht zu groß.
Ja, ja, da kann man leicht gebuckt reingehen. Ja.
Sehen wir da ein bisschen Schwefel, ein bisschen so Eisen und Schwefel, das ist eine ganz gute Molerfarbe, für die Häuser zu streichen. Haben Sie das früher hergenommen, das war kein Ockergeld. Und da oben schon teilweise noch wieder Türkis, Kupfer. Kupfer, was sich da innen schreibt. Und oxidiert.
Das haben wir jetzt halt noch als der Zugangsstollen, oder?
Das ist eigentlich jetzt schon der Elisabethstollen, wo uns das schon abgebaut haben. Da sind wir jetzt beim Erzkasten. Da oben gibt es einen Zwischenstollen, einen kleinen. Da oben ist das Erz rausgeschlagen, in der Kiste innen geschmissen. Und nachher mit Karren, früher mit kleinen Holzgeleisen gelegen. Und hat man es dann raus, außen geschoben und dann später mit Eisengeleisen. Das Holz da ist ca. 300 Jahre jetzt im Bergwerk, das ist alles original noch, da haben wir Dendro-Proben machen lassen und da kann man auch sehen, dass Holz lang durchhaltet, wenn es allem feucht ist und nass ist.
Der Bergbau war über viele Jahrhunderte ein wichtiger Wirtschaftszweig im alten Tirol. Was aber wenige wissen, neben den heute bekannten Schaubergwerken in Prettau und Trittnaun, hat es noch zahlreiche andere Erzlagerstätten gegeben, an denen über Jahrhunderte Bergwerke betrieben worden sind. Eines der interessantesten Beispiele dafür ist das Bergwerk Philanders, das wir in diesem Alpin-Spezial gemeinsam besuchen. Tirol hat eine reiche Bergwerkstradition. Über Jahrhunderte ist in zahlreichen Gebieten Alttirols Erz abgebaut worden. In Schwaz etwa oder bei uns in Südtirol am Schneeberg und im Arntal. Silber, Kupfer, Zink und andere Erze haben für lange Zeit Reichtum und Wohlstand geschaffen. Aber auch in Kriegszeiten so manches Unglück gebracht. Die Traditionen des Bergbaus überleben heute in den Museen. Und auch für Bergsteiger und Wanderer gibt es viel zu entdecken, denn einige Anlagen sind heute über Wanderwege zu besichtigen. So führt der alte Erzweg von Klausen herauf nach Philanders. Über diesen gelangt man auch zur sogenannten Rotlane, der mit rostroten Steinen übersäten Halde unterhalb des Elisabethstollens. Hier lebt die Erinnerung weiter an jene Zeit, in der mit Fuhrwerken die Ausbeute harter Arbeit zu Tal befördert worden ist, erklärt uns Robert Gruber vom Kultur- und Museumsverein Philanders.
Vielleicht kann man sagen, in der Anfangszeit hat man es sicher getragen, weil es ist nicht so viel wirklich zusammengekommen und so viel Gewicht gewesen. Wenn man 20 oder 50 Kilo getragen hat, ist es kein Problem gewesen. Und sonst hat man es einfach mit Schlafgeschirr über die Erzwege einfach aufgeladen oder mit Sam, mit Esel oder mit Mulli oder mit Pferde gesamt und noch irgendwo hingebracht, wo es hingemessen hat. Und teilweise über umwegsame Steige. Und ja, wahrscheinlich wird er auf der anderen verkugelt sein.
Um zum Bergwerk zu kommen, gibt es, meine ich, da ganz, ganz viele verschiedene Wege, die da rausgefunden.
Ja, es gibt viele Wege, die sind. Der zentrale Punkt, den die sagen, ist eigentlich das Annekirchel. Wenn man mal zusammenherkommt, nachher ist die Welt offen. Man kommt von Klausen über den Tinnetal, Gerstein, aber nach St. Annekirchel, nachher kommt man über Philanders, über den Erzweg, von der Frog weg, über den Erzweg Johanser und Marinumes zum Bergwerk oder vom Dorf weg, direkt vom Dorf über Geschlosser oder von der Albe Auerwärtsig.
Also das Bergwerk ist da fast im Zentrum.
Ja, halt ist es da schon im Zentrum, aber es ist wirklich versteckt, für uns Philanderer hauptsächlich versteckt, ganz gut sichtbar für die Latzfanzer, weil sie die rote Lane sehen. Die rote Lane kommt von Eisen, das was rostig ist, und nachher sieht man die Steine, die was da umeinander liegen, und nachher sieht man ganz gut so eine große Lane von Nummer. Und sind wir eher ein bisschen, haben wir es ein bisschen versteckt.
Es ist jetzt so, dass ein Weg, der heißt ja regelrecht Erzweg, und das ist natürlich auch der alte Weg, auf dem wir da ein bisschen unterwegs sein, der im Prinzip aus Erz dann zu Tal befördert worden ist, wo man halt wieder in die entgegengesetzte Richtung aufgehen kann.
Ja, der Erzweg ist auch ein ganz wichtiger Weg gewesen. Die Erzkästen seien auf der Froge unten gewesen. Froge hat zu der Zeit noch zu Philanders gekehrt, ist eine Fraktion von Philanders gewesen. Und sind unten seien die Erzkästen gewesen, sind die verschiedenen Gewerken seien die Firmen, die das Bergwerk betrieben haben, seien die Erzkästen betrieben worden, hat man es unten auf Magazin getan und danach irgendwo hin zum Schmelzen, gerade wo der Ofen gewesen ist, einmal teilweise in Eingang von Finestal, Sulferbruck oder auch am Gossensass oder teilweise bis nach Schwarz und so weiter. Von links die bloße Beitlerkofel, St. André, Brixen und da hinten raus ist schon in die Wolken drin, Hochgall und Wildgall, sieht man da draußen. Dahinter im Kierberg, Kinniganger, Lorenzenspitze, Latzfanzer Kreuz, wenn man ganz gut schaut, mit dem roten Dachel und dahinter der Kassian, der mittelte, gell, nicht?
Und das ist auf jeden Fall eine Rotlane, nicht um sich. Das sieht man wirklich, der ist total rot.
Der ist richtig rot. Und so kommen wir wieder, wenn man wieder mal jemand anders klackt, nachher sieht man schon wieder alle Farben, alles was, man kann schon sagen, alles was glitzert, Sel ist Erz.
Aber das ist auf jeden Fall ist das, eine Halde. Da haben sie einfach das, was nicht war, bei euch geschmissen.
Das ist eine Halde. Da oben ist ein Stolden. Oder ein bisschen meistens ein bisschen auf Seite. Das ist die Richtung, wo die ganzen Stolden sind. Dann hat man das Material oder das tote oder blinde Material, was man nicht so an Schmelzen hernehmen gekannt hat, da haben sie einfach auf die Halde geschmissen. Oder ist sortierter, wenn sie rausgenommen haben, beim besseren Licht, ist Erz sortiert oben, darum ist es schlechter. Auf die Halde geschmissen.
Das ist in dem Sinn eigentlich dann wirklich keine Lahne, sondern eben von Menschenhand gemacht. Von
Menschenhand gemachte Lahne.
Aber es ist allem noch erzhaltig, nicht?
Es ist allem noch ein bisschen erzhaltig. Man sieht es in die Farben, so, wie es einfach ausblüht. Wenn Eisen drinnen ist, nachher sieht man nicht die rostige Farbe. Wenn Zink, wenn andere Materialien, dann tut es weiß ausblühen. Und wenn Kupfer drinnen ist, dann wird es meistens so türkis oder blau.
Wer auf den Wegen rund um das Bergwerk unterwegs ist, sollte auf jeden Fall beim St. Anna-Kirchl Halt machen. Auf einer versteckten Waldlichtung, ungefähr eine Viertelstunde Weges unterhalb des Besucherstollens, findet man die frühbarocke Knappenkirche, die wohl auch so manchen Knappen zu einem gottgefälligeren Lebensstil anhalten sollte.
Ja, die Anna-Kirche, einmal muss man sagen, dass die Bergknappen oft auch Heiden gewesen sein, wenig Kirchen gegangen sein, nicht ganz fest dem Pfarrer gefolgt haben. Dann haben sie irgendwann wieder mal gemessen, ein gutes Werk tun. Dann haben sie gesagt, wir stellen eine andere Kirche auf, oder wir stellen eine Kirche auf an dem Platzl. Und dann haben sie so in gewissen Tagen auch Mess gefeiert und so die im Pfarrer wie Genüge getan. Aber das andere Kirchel müsste ja normalerweise Barbara-Kirchel sein, oder es ist der Daniel, ein ganz großer Bergpatron. Aber früher ist auch die Anna als Bergpatronin verehrt worden und darum ist eine ganz alte Bergpatronin hergenommen für den.
Und drinnen natürlich gibt es Hinweise aufs Bergwerk. Man sieht ein Altarbild, wo Bergwerksszenen abgebildet sind.
Ja, das ist ganz ein schönes Altarbild, das in die Anna zeigt mit der Maria. Die Anna ist ja die Mutter von der Maria. Auf einer Seite ist die Barbara mit dem Kelch dargestellt und der Daniel mit dem Löwe. Der Daniel in der Löwengrube ist da drauf und da gibt es einen Bremsberg schön dargestellt. Das heißt, ein mechanisches Fuhrwerk, wo man über Schienen schwere Massen zum Tal gefördert hat und auf der anderen Seite meistens eine Wassertanne als Gegengewicht genommen hat zum Bremsen. Das ist so schön dargestellt.
Sieht man noch Reste von dem Bremsberg, oder?
Von dem Bremsberg sieht man vielleicht, von dem vielleicht nicht, aber man sieht schon noch im Bucher oder im Tinnental, ist es vor man zum Schloss Gerstein kommt, ist es so eine kleine Ebene, die ziemlich, ja, die noch viele kennen. Der Bucher hat man es geheißen. Und zusammen sind mehrere Bauten gestanden und zusammen sieht man noch ganz ein paar kleine Ansätze von Bremsberg.
Rund um das St. Anna-Kirchl findet man auch noch viele Reste alter Bergwerksbauten. In der aktiven Zeit gab das Bergwerk ja nicht nur den Knappen Arbeit, sondern auch vielen Werkzeugmachern, Schmieden und Fuhrwerkern.
Da ist so Schmiede, da ist ein obere Berghaus, da ist der Hutmann gewesen, also der Chef vom Bergwerk, und hat es von seinem Haus dirigiert. Es sind zwar wenig Siedlungsbauten, was man da immer sieht, aber das sind mehr die technischen, oder die, ja, früher hat es einmal einen Schmelzplatz gegeben. Und es hat auch einen Pulverturm gegeben. Oder den gibt es noch, den sieht man noch. Richtiger massiver Bau, der hat da gemütlich etwas aushalten. Da haben wir jetzt das obere Berghaus. Das obere Berghaus, wie wir schon gesagt haben, als Verwaltungsgebäude. Schaut jetzt ein bisschen verfallen aus, ist aber 1940 noch in Betrieb gewesen. Aber sobald das Bergwerk 1945 endgültig aufgelassen worden ist, dann haben sie es angepackt. Oder die Bauern sind hergegangen und haben die Wolkenstecke ausgerissen, sagt man bei uns, die Fensterstecke und das Dach hochgedeckt und die Platten noch Latz von Summen ein anderes Dach zu decken. Und deswegen ist es so schnell verfallen. Das kann man sich nicht vorstellen, dass das so schnell, ja, leider eine Ruine ist. In 50, 60 Jahren wächst viel zu.
Auffällig am Weg sind auch immer wieder Markierungssteine mit alten Inschriften. Sie erzählen, so Robert Gruber, vom Streit um das ertragreiche Bergwerk von Philanders.
So, jetzt sind wir da beim Bischofstein. Der Bischofstein, auf der Seite Bindenschild, gell? Bindenschild, österreichischer Wappen. Und auf der Seite ist Lampel. Das heißt, die Grenze von Fürstbischof Brixen zwischen Brixen und Grafschaft Tirol auf der Seite. Und die Grenze ist, da ist eine Jahrzahl drauf, 1547, nach langen Streiten fixiert worden von Seben bis Guffelreitecke. Hat man überall Bischofssteine gesetzt, weil früher entweder der Bischof oder der Graf immer die Grenzen verschoben hat, gerade wo sie wer stärker gewesen ist, und wenn sie Erz gefunden haben, nachher haben sie es ein bisschen mehr nach Tirol geschoben, wenn der Bischof stärker gewesen ist, weil nachher hat er den 10. Kübel, hat der Bischof gekriegt. Und nachher, wenn der Graf wieder stärker gewesen ist, dann hat er die Grenze mehr nach zum Bischof geschoben, und dann hat er den 10. Kübel gekriegt. Und dann ist das, da ist allem gestritten worden. Ist schon mal gut, wenn gestritten wird, weil da gibt's Dokumente, wo man es nachlesen kann. Und Zeichnungen und Karten und so weiter. Und unten können wir, wenn wir, gut, gehen wir das Stück leuten, da sehen wir ein bisschen eine Schlake von die Schlake von die, von Kupferkuchen, so ein Abfall, was noch in Schmelzen rauskommt. Da sieht man schon ein bisschen Schlake umeinander liegen. Das sind einfach so Splittern, klingen auch ein bisschen. Vielleicht haben wir noch einen, der wie mehr klingt. Also. Das ist der Abfall vom Kupferkuchen, da ist kein Metall mehr drinnen. Das ist leider Abfall um einen Kupferkuchen herum, und das haben sie dann auch weggeschmissen und da. Unser Bergwerk ist sicher 1000 Jahre betrieben worden. 1140 ist die erste Erwähnung, es ist der Silberberg von Philanders in Kloster Neustift geschenkt worden. Und 1142 ist noch das Kloster Neustift gegründet worden. Das erste Geld ist von unserem Silberberg gekommen. Und nachher ist allem wieder bis 1500, hat es einmal eine Blütezeit gegeben. Und später noch einmal, wenn die Jänner gekommen sind, um 1700 rum, hat es noch einmal eine Blütezeit. Und es sind viele neue Bauten aufgestellt worden.
Und das ist jetzt der Weg auch zum Stollen?
Das ist jetzt der Weg zum Stollenabend. So fast 200 Höhenmeter, was wir jetzt so zickzack überwinden. Teilweise ein bisschen ein größerer Weg, da hat man auch nachher Zeug gekannt, vieren mit den Ochsenbrutzen oder mit den Ochsenkarren. Oder mit dem Pferdefuhrwerk und danach teilweise einmal ein Steig.
Der kürzeste Weg zum Schaubergwerk in Philanders führt von einer Abzweigung der Almstraße weg in nur wenigen Minuten zum Eingang des Elisabethstollens. Hier beginnen die Führungen, hinein in die Welt der Philanderer Bergknappen, die über Jahrhunderte ein weit verzweigtes Stollensystem in das Berginnere getrieben haben. Die Knappen gehörten zu ihrer Zeit zu den privilegierten Arbeitskräften, erklärt uns Robert Gruber. Denn abseits der Landwirtschaft Arbeit und Einkommen zu haben, das war über viele Jahrhunderte keine Selbstverständlichkeit.
Die haben einmal eine geregelte Arbeitszeit gehabt, das ist schon ein Vorteil gewesen, die haben irgendetwas verdient. Dann hat es einen Chef gegeben, der Hutmann hat ihm die Arbeit gesagt, hat gesagt, in den Stollen gehst du innen. Da ist die Richtung zerschlagen mit Hammer und Meißel. Oder der eine hat gemüsst transportieren, ist Erz außerfieren mit den Stollenhund. Oder die anderen haben draußen gemüsst sortieren und klein erschlagen, damit sie das Erz und das Torte oder blinde Material, was sie nicht brauchen, gekannt haben, sortiert haben. Und dann ist es weitergeführt worden zu einem Schmelzofen. Geschmelzt und erst sobald es geschmelzt und zum Eisen oder zum Kupfer oder zum Metall gekommen ist, hat man es wirklich erst brauchen gekannt und handeln gekannt.
Das heißt, es war natürlich nicht gleich in den Anfangszeiten, sondern über Jahrhunderte eigentlich eine totale Handarbeit.
Ja, das ist allem Handarbeit gewesen, bis die Maschinen gekommen sind. Und sobald die Maschinen gekommen sind, hat es bei uns nicht mehr rentiert zu arbeiten.
Aber es war natürlich so ein Bergwerk für die umliegenden Dörfer. Es war eine Möglichkeit für jemanden, der nicht Bauer war, irgendwie auch eine Lebensgrundlage sich zu schaffen.
Ja, es ist eine große Bereicherung gewesen, weil die Bergknappen haben etwas verdient. Der Bauernknecht hat fast nichts verdient. Wenn man etwas verdient hat, hat man eigentlich kein heiraten und eine Familie erhalten. Sie seien zwar nicht unbedingt reich geworden, aber sie haben relativ gut gelebt. Die Bergknappen seien auch beneidet worden, weil sie ein gutes, ein schönes Gewand gehabt haben und schneidige Knappen gewesen seien. Und wenn man in der Umgebung von dem Bergwerk um ungefähr 1300 Leute in um 1500 Arbeit gehabt. Und wenn das Bergwerk noch aufgelassen worden ist oder wieder weniger gewesen ist, dann ist es eine große Hungersnot gewesen rundum, weil die Leute alle keine Arbeit mehr gehabt haben.
Jetzt natürlich so Städte wie Klausen, die werden da natürlich schon irgendwie auch ganz stark von dem profitiert haben, als Umschlagplätze, als Handelsplätze.
Klausen hat ein bisschen profitiert, viel anders auch ganz ein bisschen. Aber hauptsächlich haben schon die großen Händler verdient und selbst seien die Fucker gewesen einmal eine Zeit lang. Und dann sieht man schon Sterzing, Hall, Augsburg, das seien die großen Händler gewesen. In Klausen sieht man einige kleinere Bauten, aber das Bergamt zum Beispiel, das jetzige Seebeck, das ist schon ein Schmuckbau gewesen. Das ist der Regierungssitz vom Bergwerk gewesen.
Jetzt ist ja so natürlich, dass es genau für die Arbeit unglaublich viele Wege braucht. Das Herz muss einmal vom Berg außer, also durch einen Stollen durch außer, und dann muss es vom Berg rein, und da hat es überall unterschiedlichste Stationen geben.
Ja, da hat es viele Stationen geben. Zuerst einmal schon im Berg drinnen ist Erz finden. Dann schon grob sortieren, was ist wertvoll zum Außertransportieren. Draußen vor den Stollen ist besser Licht gewesen, darum haben sie es noch einmal sortiert, teilweise klein geschlagen, in Säcke gefasst und noch wieder weiter nach unten gebracht. Oder teilweise ist es auch im Bergwerk drinnen, in einen Schacht, die vor Rügen geschmissen worden. Und gerade wieder der idealste Weg gewesen ist, zum Übertag zu bringen. Zuerst ist alles Untertag gewesen. Und dann hat man geschaut, wo die Schmelzplätze sind. Die Schmelzplätze hat man teilweise auch lange Wege in Kauf genommen, weil es ganz viel Holz gebraucht hat. Hat man das Erz zum Holz gebraucht, ungefähr 10 Tonnen Holz für eine Tonne Erz zu schmelzen. Dann hat es sich rentiert, das bis nach Schwaz zu transportieren und dort zu schmelzen. Oder in Klausen oder ja, gerade wo die Zeit oder wo das Holz gewesen ist.
Aber Schmelzhäfen hat es da um einen Tag gegeben?
Da hat es in St. Annakirchel unten hat es einmal 5 Schmelzhäfen gegeben. Dann hat es im Eingang von Felnestal, im Sulferbruck, Schmelzhäfen geben, in Gossensass hat es Schmelzhäfen geben. Und ganz ein prähistorischer Schmelzofen ist natürlich hinter dem Tortenkirchel Richtung Rheinswald. Der ist 2000 vor Christus gewesen und da ist Kupfer geschmolzen worden.
Das Philanderer Bergwerk besteht aus einem 16 Kilometer langen, weitmaschigen Netz von verschiedenen Stollen, die in den unterschiedlichen Epochen in den Berg getrieben worden sind. Der sogenannte Ausbiss, jener Ort, wo das Erz ans Tageslicht kam, ist die älteste Abbaustelle, die wohl schon in der Vorgeschichte genutzt worden ist. Später mussten die Knappen dann immer tiefer gelegene Stollen ausschremmen und zum Teil kilometerlang in den Berg hineintreiben. Besichtigen kann man heute den Elisabeth- und den Lorenzstollen, in denen schon im Mittelalter Erze abgebaut worden sind.
Wenn wir da gleich rechts aufschauen, dann sehen wir den ursprünglichen alten Stollen, der Elisabethstollen, ungefähr 1200 umgeschlagen. Und dann ist er gleich ganz klein gewesen. Ich sehe da die Spuren, ungefähr einen Meter hoch, ist er reingeschlagen worden. Nach später Palmen viel gefunden hat, viel Erz gefunden hat, dann haben sie einen Gräser gesprengt, damit sie das Erz leicht rausbringen. Die Unregelmäßigkeiten kommen von Sprengen. Schwarzpulver oder auch später mit wieder mit. Aber da sieht man schön die Spuren von Hammer und Meißel, gell, wie sie da immer geschlagen haben, wie sie da Schlag für Schlag die Gräser, da werden da sie innen geschlagen. Aber da sieht man nochmal ein Loch. Eindeutig eindeutig mittelalterlicher Stollen.
Das sind verschiedene Spuren.
Eindeutig mittelalterlicher Stollen, weil ab 1500 hat das Bergrecht vorgeschrieben, es muss jeder Stollen, was geschlagen wird, ein Klafter hoch sein. Und der Klafter ist fast 1,80 Meter, grad, welches das man nimmt. Wiener Klafter oder Klausner Klafter. Klausner hat ein eigenes Maß gehabt im Bergwerk. Ein Klausner Klafter. Und deswegen ist das eigentlich eindeutig der mittelalterliche Stollen.
Ja, aber der ist wirklich klein, ne?
Ja, er ist klein. Da kann man sich vorstellen, wie man da drin könnte arbeiten. Auf dem Knielet oder auf dem Buckel hat man sich so Zentimeter für Zentimeter durchgeschlagen. Ein Bergknapp hat im Jahr mit der Technik und der Gräse mit einem normalen 8-Stunden-Tag und dann fast 40-Tage-Woche, eine 40-Stunden-Woche, weil die Bergknapp haben wir mehrere Feiertage gehabt, das für die Bauern. Dann hat es in jeder Woche einen Feiertag noch gegeben, dann ist es eine 5-Tage-Woche gewesen. Dann haben sie ungefähr 250 Schichten gemacht. Und in derselben Zeit hat ein Bergknapp da 8 bis 12 Meter geschlagen. Das heißt, von da bis zu entnommen und zu dem weißen Strich kommen. Das ist die Jahresleistung von einem Bergknapp gewesen. Da kann man sich vorstellen, wie sie sich damit ausrechnen. Bis da haben sie noch nichts gefunden. Wir sind jetzt ungefähr 150 Meter drin. 15 Jahre haben sie jetzt gearbeitet, bis da herzukommen. Das ist jetzt der Platz, der heißt Kirche, Dom oder auch Zeche. Da haben sie jetzt das erste Mal wahrscheinlich etwas gefunden. Darüber ist ungefähr eine Halle mit 10 Meter hoch. Und das haben sie alles, das ganze Erz rausgeschlagen und da außen transportiert. Und da haben wir noch so einen Schutzbau innen gemacht, damit wir ein bisschen sicherer sein. 1997 hat sich der Kultur- und Museumsverein gegründet. Und dann ist die erste Arbeit gewesen, einen Stollen zur Besichtigung herzurichten. Und dann ist die wohl auf den Elisabeth-Stollen gefallen. Und in dem Raum da sind ungefähr 300 Kubikmeter Material gelegen. Da hat man früher gemäß innen gehen, oben klettern und dahinter wieder innen klettern. Und dann ist man weitergegangen. Dann haben wir das einmal außen geräumt, in ja, mehreren Winterschichten, Freiwilligenarbeit. So ungefähr hat der Verein jetzt bei den 72.000 Arbeitsstunden gemacht da, mit Freude und auch mit viel ja, Entbehrung. Und aber allem hat der Verein, kann allem selber entscheiden, was er tun will, und das ist der Vorteil.
Ja, das ist ganz interessant, wie sich die Stollen vereint. Dann einmal sind sie schmal, einmal sind sie breit, da sind sie jetzt mit Holz gestützt, gell?
Da haben wir auch einen Schimmelpilz. Das ist sogar auf die Zuckerwatte, Wachspilz auf die Bäume. Das ist ein gemeiner Grubenschwamm. Der frisst jetzt da wie die Holzstämme zusammen. Aber genau in dem Platzl da. Und müssen wir halt alle Jahre wieder die Stämme, einige Stämme wieder austauschen.
Also wo Holz natürlich verwendet wird, um die Stollen zu stützen, ist das Gestein wahrscheinlich brüchiger.
Nein, das ist nicht, um die Stollen zu stützen, das haben sie gemacht, um den Weg freizuhalten. Der Weg zum Außentransportieren, den auf dem Schaukel freizuhalten, und dahinter hat man ein Material innen geschmissen, das man nicht gewählt hat, außen transportieren. So, da sehen wir, haben wir den Stollenverbau oder auch da eine Mauer. Da haben sie eine Mauer gemacht, dahinter das tote und blinde Material hineingeschmissen, damit sie es nicht müssen wegtransportieren. Und da haben sie es halt hinter den Holzverbau hineingeschmissen. Und einen sicheren Weg zum Außenfahren haben sie da gehabt. Da sehen wir jetzt einen Schacht, der 60 Meter Augen geht bis zum Lorenzstollen. Da sieht man auch teilweise, weil alles so Podeste sein, und da sieht man auf der Seite auch so einen Steigbaum, also einen, einen Balken mit so Kerben eingeschlagen, einen runden Baum mit Kerben drinnen. Das ist die Leiter gewesen, das ist abends zu steigen. Und wenn es gegangen ist, dann haben sie die Schächte allem von unten nach oben geschlagen, weil die Steine sind schön angekugelt sein. Und wenn man von oben nach unten geschlagen hat, dann hat man die Steine gemäß rausziehen, auserziehen. Oder sichten hat man, ist größere Problem ist gewesen, wenn Wassereinbruch gewesen ist, dann hat es die Grube umgefüllt und dann hat man nicht mehr arbeiten gekannt. Deswegen hat man geschaut, da so Podest bauen, wieder ist die Klauben geschlagen, wieder ein Podest und so hat man von unten nach oben gearbeitet. Da haben wir ein System, wo man Schlenker bohren oder überhaupt bohren mit Bohrstangen zu haben. So. Schwarzpulver ist ungefähr 1300 von China gekommen. Aber im Bergwerk erst um 1600 eingesetzt worden, weil sie früher keine Technik gehabt haben, um Schwarzpulver einzusetzen. Erst sobald sie das Bohren mit Bohrstangen erfunden haben, nachher, das ist sozusagen eine Bohrstange mit 60 bis 80 cm lang, mit einer flachen Spitze drauf. Da hat man Löcher in die Steine hineingeschlagen, gell? Mit einem Schlägel auf den Meißel geschlagen. Alle mal ein Drittel oder ein Viertel Umdrehung getrennt. Und so hat man das Loch zusammengebracht, 60 bis 80 cm tief. Dann hat man am Abend gekannt Schwarzpulver infüllen. Die Arbeiter sind alle ausgegangen, der Sprengmeister hat das explodieren gelassen und hat nachher am nächsten Tag hat die andere Gruppe nachher weggeräumt und die anderen haben noch weitergebohrt. Und da sagt man, dass das eine wesentliche Erleichterung gewesen ist im Bergwerk, sobald man die Technik gehabt hat. Und die Technik ist bei uns im Bergwerk weiterentwickelt worden. Man darf zwar nicht sagen, vielleicht erfunden worden, aber wesentlich weiterentwickelt worden und nachher auch weitergetragen worden.
Und ganz enge Stollen, den man da jetzt sieht, das ist sozusagen die originale Größe, wie sie ihn halt eingeschrempt haben.
Wir sind eingeschrempt oben nach 1500, weil er schon ein klafter Hoch ist. Das Echo hört man da. Gut.
Das ist im Prinzip Gott so breit, dass ein Mensch schläft und sagen wir, für unsere Größe heute schon fast ein bisschen niedriger.
Da haben wir ein Stoldenwasser, das man sich da vorstellen kann, das von Berg durch den Felsen durchgedruckt wird, so richtig komprimiert. Zuletzt leimer die Essenz übrig bleibt von dem Wasser und die kann man nachher verkosten. Und das ist so konzentriert, dass viele das überhaupt nicht einmal trinken dürfen.
Vor allem nicht, wenn sie minderjährig sind.
Überhaupt, wenn sie minderjährig sind. Auf die nehmen sie auch als Herztropfen. Glück auf.
Ein hochprozentiges Stollenwasser.
Bei uns da heißt man es natürlich auch VW, halt viel anderer Whisky. In schwarz gebrannten Schnaps bringen wir da also recht gut weg.
Erkundungen im Inneren des Berges. Heute mit einer starken Stirnlampe, früher nur mit dem Schein eines Kienspans, später dann mit dem Licht der Karbidlampe. Thomas Heinz hat mit Robert Gruber das Bergwerk in Philanders erkundet. Spannend und sehenswert, weil man dort noch jeden Meter Weges in den verzweigten Stollensystemen zu Fuß zurücklegen muss. Führungen gibt es regelmäßig bis November und auf Anfrage auch individuell für Gruppen auch im Winter. Genauere Informationen auf der Homepage des Vereins bergwerk.it. Feine Klänge aus dem Alpenraum und dazu die unterschiedlichsten Themen rund um die Berge. Das ist Alpin hier auf Rhein-Südtirol. Schön, dass Sie uns diesmal zugehört haben. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Herbstwochenende. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal in 2 Wochen, sagt Judith Edler.